Ja, ihr Lieben, lieber Thomas, also ich habe auch überlegt, wer hat mich geprägt? Natürlich meine Familie. Besonders prägend waren aber 5 Jahre, und zwar mein Studium. Die Zeit meines Studiums an der Hochschule in Hamburg und in Elstal. Wir hatten jetzt gerade 25-jähriges Jubiläum im letzten Jahr, und da stand uns das nochmal vor Augen, als wir zusammen waren. Wir waren nicht alle zusammen, aber einige waren gekommen, und wir haben ungeheuer persönlich und offen miteinander gesprochen, obwohl wir uns wirklich zum Teil 25 oder 20 Jahre nicht mehr gesehen haben. Ich habe mich noch mal daran erinnert, die Theologie hat mich geprägt, dass wirklich im wahrsten Sinne Evangelium in der Theologie weitergegeben wurde. Die gute Nachricht von Gott, Evangelium, gute Nachricht, die ich so gerne gehört und aufgenommen habe. Gott wendet sich uns Menschen bedingungslos zu. Seine Liebe geht allem anderen voraus. Diese gute Nachricht ist mir zu einem Fundament geworden. Da lässt sich drauf aufbauen, da lässt sich drauf stehen. Und ich habe die Gemeinschaft der Studierenden und der Lehrenden sehr genossen. Sie passte zu dem, was wir da gelernt haben. Wir haben uns unterhalten, miteinander diskutiert, gelernt, uns tiefgründig ausgetauscht, gelacht, geweint miteinander. Und ich fühlte mich in dieser Zeit anders als in meiner Schulzeit wohl und geborgen. Ich musste nicht erst cool sein, um dazuzugehören. Und ich musste nicht ständig aufpassen, irgendwas Blödes zu sagen, dass irgendjemand spöttelt oder sich lustig macht. Im Gegenteil, der Umgang war respektvoll. Diese Jahre haben mir gut getan. Die haben mich heil werden lassen. Die haben mir sehr, sehr gut getan. Sie haben mich geprägt. Und ich würde sagen, in diesen Jahren war Gott an uns am Werk. Er hat uns geprägt. Und das ist heute mein Thema. Gott geprägt. Von Gott geprägt. Lass dich von Gott prägen. Ich lese Verse aus dem Epheserbrief, aus dem 5. Kapitel, die ersten 4 Verse. Ahmt Gott nach als seine geliebten Kinder und führt euer Leben in Liebe, wie auch Christus uns geliebt und sich für uns hingegeben hat als Gabe und Opfer, das Gott gefällt. Von Unzucht aber und Unreinheit jeder Art oder von Habgier soll bei euch, wie es sich für Heilige gehört, nicht einmal die Rede sein. Auch Sittenlosigkeit und albernes und zweideutiges Geschwätz schicken sich nicht für euch, sondern vielmehr Dankbarkeit. Ahmt Gott nach. Da wundere ich mich drüber. Ahmt Gott nach. Also größer hätte es wirklich nicht sein können, oder? Ich denke daran, wenn man die Latte nur hoch genug auflegt, dann kann man erhobenen Hauptes drunter durchgehen, ohne sie zu reißen. Ahmt Gott nach. Ist das nicht ein bisschen zu übertrieben? Was macht es denn mit Menschen, wenn man an sie Ansprüche stellt, die sowieso niemand erreichen kann? Wie ist das zum Beispiel in christlichen Gemeinden, die besonders hohe moralische Anforderungen an ihre Mitglieder stellen? Da erzählte mir mal jemand, ist schon ein bisschen her, in seiner Gemeinde durfte man keinen Fernseher haben. Ja, die Leute hatten trotzdem einen. Ja, hier wird auch gelacht, verstehe ich. Die Leute hatten trotzdem einen, aber es gab einen Schrank, wo man den drin hatte und dann konnte man zumachen und wenn Besuch kam, hat es niemand gesehen. Menschen, die es gewohnt sind, dass besonders hohe moralische Ansprüche an sie gestellt werden, die gewöhnen sich auch daran, dass sie an den Ansprüchen scheitern, dass das ja gar nicht möglich ist. Dass man das auch überhaupt nicht braucht, weil es ja sowieso keiner tut. Das ist kein gutes Lebensgefühl. Ist das eine gute Idee, wenn wir versuchen, Gott nachzuahmen? Wir sollen uns doch kein Bild von Gott machen. Wie kann man sich denn dann Gott zum Vorbild nehmen? Führt euer Leben in Liebe, wie auch Christus uns geliebt und sich für uns hingegeben hat als Gabe und Opfer, das Gott gefällt. Wie Christus. Das kommt mir näher. Das wird mir anschaulich. Jesus Christus, ich kann nachlesen, wie er gelebt hat, wie er Menschen begegnet ist. Er ist liebevoll auf Leute zugegangen, die sich nach Ermutigung und Stärkung gesehnt haben. Verwundete Seelen hat er heil gemacht. Manchmal wurde er auch ruppig, wenn Menschen anderen Menschen zum Wolf wurden. Aber immer hat er sich für Menschen und für ein faires Miteinander stark gemacht. Das macht was mit mir. Denn ich lerne Jesus ja nicht nur in diesen Geschichten kennen, Geschichten, die man sich erzählt, um nicht zu vergessen, wie dieser Jesus mal war. Nein, das ist sogar noch etwas mehr. Jesus Christus lebt. Wir, bis heute erfahren Menschen, dass Jesus Christus sich uns liebevoll und barmherzig zuwendet. Jesus Christus hat sein Leben für Menschen gegeben, denen der Mut fehlt. Menschen, denen die Perspektive abhandengekommen ist. Menschen, die Schuld auf sich geladen haben. Menschen, denen Unrecht und Gewalt angetan wurden und die das nicht einfach abschütteln können. Jesus Christus ist für uns gestorben. Er ist gestorben und auferstanden, damit wir glauben, es gibt ein neues Leben. Ein neuer Anfang ist möglich. Nach allem Scheitern, nach Zerbruch, trotz Schmerzen und Verletzungen. Was dir noch in den Knochen steckt und was du so gerne zu Grab tragen würdest, ja, du kannst es mit Christus begraben. Und dann ist nicht Ende. Es geht weiter. So wahr Christus auferstanden ist, wartet auch auf dich ein neues Leben. Ein Leben, das Gott durch seine heilige Geistkraft gestaltet. Es entsteht Neues. Wenn in diesen Versen steht, dass Christus sein Leben als Opfer gegeben hat, dann hört man nur allzu leicht, Christus musste durch ein Opfer erst Gottes Zorn besänftigen. So als ob Gott das gefallen würde, wenn jemand stirbt. Als könnte durch diese grausame Hinrichtung irgendetwas wieder gut gemacht werden. Aber so ist in der Bibel von Opfern nicht die Rede. Opfer führten zusammen. In Opfermahlzeiten haben Menschen die Gemeinschaft mit Gott gefeiert. Und wenn sie bei dieser Opfermahlzeit zusammen an einem Tisch saßen, dann haben sie sich vorgestellt, Gott sitzt mit am Tisch. Und wenn sie dann den schönsten Teil des Opfertieres verbrannten, haben sie sich vorgestellt, das schönste Stück bekommt Gott. Und das Opfer war ein Bild. Es hat veranschaulicht, auch wenn Menschen mit der Schwere ihrer Schuld Leben zerstört haben, damit nicht klarkommen, dann erlaubt Gott einen neuen Anfang und schenkt neues Leben. Jesus Christus macht unmissverständlich klar, Gott hat ein Interesse daran, dass Menschen neu beginnen. Dafür steht er mit seinem Namen. Er sucht unsere Nähe und Gemeinschaft. Und das macht doch etwas mit uns. Das lässt uns doch nicht kalt, das berührt das Herz. Gott ist dir von ganzem Herzen freundlich gesonnen. Jesus Christus geht an deiner Seite, wo auch immer dein Lebensweg dich hinführt. Führt euer Leben in Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat. Das ist nicht bloß ein moralischer Appell. Sei liebevoll. Liebe so sehr, wie auch Christus dich liebt. Und wenn ich das nicht schaffe, na, wer schafft das denn? Niemand. Aber das ist eben nicht bloß ein Appell. Gib dir mal etwas mehr Mühe, ein netterer Mensch zu sein. Die Liebe, mit der Christus uns begegnet, verändert uns im Herzen. Da ist Gottes gute, heilige Geistkraft am Werk. Dieses Wort Nachahmen steht in den Briefen des Neuen Testaments auffallend häufig mit dem Wort Typos zusammen. Man kann Typos mit Vorbild übersetzen, ahme dieses Vorbild nach, aber das ist nicht alles, das trifft es nicht ganz. Ein Typos, das ist eher ein Stempel oder eine Prägeform. Münzen werden von einem Typos geprägt. Wenn der Typos auf die Münze gepresst wird, dann hinterlässt er sein Bild auf der Münze. Wenn wir bloß versuchen, uns bei Jesus einen besseren Lebensstil abzugucken, dann kostet das ungeheuer viel Kraft. Und irgendwann merken wir, das kann ich nicht, ich muss kapitulieren. Aber wenn Christus uns seinen Stempel der Liebe aufprägt, dann verändert sich etwas. Wenn wir hier miteinander erfahren, wie freundlich Gott mit uns ist, dann verändert sich etwas. Wenn Gott dir begegnet, beim Lesen in der Bibel, im Gebet, in einer besonderen geistlichen Erfahrung, manchmal auch einfach ganz überraschend im Alltag, dann hinterlässt seine Liebe Spuren. Ahmt Gott nach, das bedeutet dann also, suche ihn, setz dich seiner Liebe aus, ringe damit, ihn zu finden, gib deiner Sehnsucht nach Gott Raum. Das wird dich verändern. Der Abschnitt wird in der zweiten Hälfte dann auf einmal sehr konkret. Unzucht, Habgier und Geschwätz passen nicht dazu. Wie gewöhnlich. Auf einmal geht es um das ganz normale Leben. Sich von Gott prägen zu lassen, das braucht offenbar auch mal sehr konkrete Ansagen. Unzucht, Habgier und Geschwätz passen nicht zu Gott. Warum gerade die Unzucht? Klingt das vielleicht bieder? Erinnert uns das an die verklemmte christliche Sexualmoral der vergangenen Jahrzehnte? Kirchen und ganz besonders Freikirchen haben die Sexualmoral gerne vor sich hergetragen. Was Menschen dann tatsächlich im Stillen lebten, steht auf einem anderen Blatt. Das war nicht so gut. Aber so zu tun, als sei es egal, wie Menschen Beziehungen und Sexualität leben, ist auch nicht gut. Ich finde es schön, mir zu überlegen, was ist denn das Gegenteil von Unzucht? Und ich denke, das ist Treue und Respekt. Menschen lernen sich zu lieben, entdecken sich, sie finden aneinander Gefallen, sie öffnen sich füreinander, zeigen sich auch das, was sie vor anderen verborgen halten. Denn sie können aufeinander zählen. Sie erlauben sich, dass sie zueinander gehören. Das ist ein ungeheuer Wert. Die Habgier ist die Ursache für viele Übel in der Welt. Ob die Kriege zwischen Völkern, die Schere zwischen Arm und Reich, die weiter auseinanderklafft, der Leistungsdruck auf der Arbeit, die Ausbeutung der Ressourcen auf der Erde, die Gier von Menschen ist die Wurzel vieler Übel. Dass man so leicht denkt, was ich habe, das ist gut, na, ein bisschen mehr wäre auch schön, na, und auf keinen Fall will ich auf das verzichten, an das ich mich doch schon gewöhnt habe. Genügsamkeit könnte die Welt so gründlich verändern. Da gibt es Menschen, die bewusst auf kleinem Raum leben, nicht weil sie es sich nicht leisten könnten, weil sie sagen, ist genug. Andere entscheiden sich, dass sie nur 100 Dinge in ihrem Leben besitzen wollen. Was sie nicht brauchen, das geben sie ab. Und wenn sie genug haben, dann kaufen sie einfach auch nicht mehr mehr. Leute kaufen weniger, aber das, was sie kaufen, das darf dann auch gerne etwas teurer sein. Dann hat der, der es produziert, etwas davon, denn er arbeitet unter guten Bedingungen und bekommt einen fairen Lohn. Genügsamkeit hat wirklich das Potenzial, die Welt gründlich zu verändern. Na und schließlich das Geschwätz. Ich bin ein Freund von guten Witzen. Ich lache gern und das darf auch mal derber, finsterer Humor sein. Und deshalb frage ich mich ganz schnell an dieser Stelle, was soll denn an Albernheit Böses sein? Und dann fällt mir eine Andacht von einem Freund ein, die er mal in der Jugend gehalten hat. Er hat einen Wettstreit initiiert, er hatte zwei Tuben Zahnpasta und einen Teller. Und dann hat er zwei Jugendlichen gesagt, so, derjenige, der die Zahnpasta jetzt am schnellsten ausgedrückt hat, hat gewonnen. Und dann haben die natürlich ganz schnell, das ging recht zackig, da war die Tube leer. Und als sie soweit waren, sagte er, eine Aufgabe habe ich noch, hier habe ich zwei Löffel. Wer jetzt die Zahnpasta wieder in die Tube reinkriegt, der hat wirklich gewonnen. Was wir gesagt haben, ist gesagt. Und das holt man dann auch nicht mehr zurück. Und das kann gut sein, dass es sich verbreitet, weitergetragen wird, Kreise zieht. Man bekommt die Zahnpaste nicht wieder zurück in die Tube. Und was gesagt ist, das ist gesagt. Und man sagt so leicht Worte, die verletzen. Man sagt Dinge, die zerstören. Eine lose Bemerkung, die im ersten Augenblick so witzig ist und alle lachen, die kann einem Menschen schweren Schaden zufügen. Mit unseren Worten können wir vieles kaputt machen und dann können wir die Worte auch nicht mehr zurückholen. Unzucht, Habgier und Geschwätz schaden. Solches Verhalten ist destruktiv. Das schickt sich nicht für Gottes Kinder. Jesus Christus gibt alles, damit Menschen frei werden und zu neuem Leben finden. Aber solches Verhalten, das zerstört. Dankbarkeit schickt sich für Gottes Kinder. Damit schließen unsere Verse. Dankbarkeit, denn Gott begegnet uns freundlich mit Treue und Respekt. Dankbarkeit, denn Gott gibt uns, was wir brauchen, und das ist genug. Dankbarkeit, denn Gott denkt gut von uns, und wenn er spricht, dann nur, damit wir Liebe empfangen. Ich erinnere mich an eine Frau, die an ihrem Kühlschrank einen Magnet mit einem Spruch hängen hatte, zufällig die Mutter von demjenigen, der die Andacht mit der Zahnpasta gemacht hat. Auf diesem Kühlschrankmagnet stand: Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben. Man sagt ja auch, wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Ja, alte Redensart ist trotzdem richtig. Ein dankbares Herz bringt auch gute Worte hervor. Das stimmt. Und ich glaube, das geht auch umgekehrt. Zwischen Herz und Mund ist ein reger Austausch in beide Richtungen. Ein dankbares Herz bringt gute Worte hervor. Aber wenn wir gute, dankbare Worte sprechen, dann beeinflusst das auch unser Herz. Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben. In Jesus Christus hat Gott so überzeugend gezeigt, wie freundlich er uns gesonnen ist. Wie schön ist es, wenn seine Freundlichkeit unser Herz berührt und verändert. Und wenn wir selber zu Menschen werden, in deren Umfeld man gerne ist, weil sich Freundlichkeit ausbreitet. Amen.